Sie hören SBS German.
Wie die Uroma 85 wurde.
Iris Brandewiede erzählt uns eine Geschichte über eine exemplarische Familienfeier in den 60er Jahren im Ruhrgebiet. Zu der Geburtstagsfeier der Uroma sind Dutzende von Verwandten eingeladen aus 4 Generationen. Die meisten davon kommen von weit her, denn nach den beiden Weltkriegen lebten ja etwa 50% der Deutschen nicht mehr dort, wo sie eigentlich ihre Wurzeln haben. Aus der Perspektive einer 8-Jährigen hören wir von den Verlusten dieser Generationen, gefallenen Brüdern, verlorenen Kindern, von den Deutschen, die ihre Traumata wohl ihr ganzes Leben lang mit sich herumtrugen.
Heute wird Uroma 85 Jahre alt. Eine Zahl, die mein Vorstellungsvermögen absolut übersteigt. Sie wohnt im Ruhrgebiet. Eine Ortsangabe, die ich mit endloser Autofahrt und Reiseübelkeit in Verbindung bringe. Sie hat ganz groß eingeladen und zu diesem Zweck trotz schmalen Budgets die Bottroper Gaststätte Heinze für uns gemietet. Alle werden da sein. Meine Eltern, mein Bruder und ich reisen aus unserer Kleinstadt an. Meine Großeltern, Onkel und Tante aus der Großstadt Münster. Der Rest der Verwandtschaft hat es nicht so weit. Man wohnt um die Ecke oder maximal in Oberhausen. Meine Mutter versucht während der Autofahrt, meinen Bruder und mich auf das Fest einzustimmen, indem sie Onkel und Tanten, Cousinen und Vettern immer wieder aufzählt, mit denen sie die Sommerferien der Kindheit verbracht hat. Uns schwirrt schon der Kopf von den vielen Namen. Und nun kommen auch noch deren Kinder, also unsere Großcousinen oder Vettern zweiten Grades hinzu. Ja, also die Käthe, die kennt ihr ja, das ist ja Omas kleine Schwester, meine Lieblingstante. Die Mutter von Susi, meiner Lieblingscousine. Ich kann bis hierher noch folgen. Mein kleiner Bruder mit seinen 5 Jahren ist mental schon längst ausgestiegen und poolt an dem Loch in der hinteren Sitzbank herum. Die waren ja 6, die Kinder von Uroma, fährt meine Mutter mit der Ahnentafel fort. Die Else, dann kamen Fritz und Erich, der Alfred ist ja gefallen, und den Willi, den haben sie angenommen. Das mit dem Gefallenen und dem Angenommenen hat mich schon immer fasziniert. Ich verkneif mir aber die Nachfrage. Schon geht es weiter. Und dann waren da ja noch das Lieschen, also eure Oma, und meine Tante Käthe. Die Kinder von der Else, also meine Cousinen, das sind ja die Hertha und die Emma. Davon die Männer sind Lutz und Eugen, die kennt ihr doch noch. So ganz genau kennen wir sie ehrlich gesagt nicht. Die Männer sehen alle gleich aus, sind sehr dick, rauchen Zigarren, trinken Schnaps, essen unendliche Mengen und lachen sehr laut. Die Frauen sehen sich ebenfalls sehr ähnlich. Im Grunde sehen sie alle ein bisschen aus wie Mama, Oma und Uroma, nur in total dick und manche in sehr dick geschminkt. Sie rauchen Zigaretten, trinken Eierlikör, essen unendliche Mengen und lachen sehr laut. Meine Reaktion bleibt also diffus. Mein Bruder guckt aus dem Fenster. Die Fassaden der Häuser in den engen Straßen werden allmählich grauer. Ein eindeutiges Zeichen, dass wir bald bei Uroma sind. In ihrer Straße sind die Häuser vom Ruß fast schwarz. Aber die Kinder von denen, die kennt ihr, gibt meine Mutter nicht auf. Wisst ihr noch, letztes Mal bei Uroma, da ist doch die Melissa verschwunden. Jetzt klingelt etwas. Beim letzten Besuch in Uromas Küche war da ein etwa 2-jähriges Mädchen. Es muss das Kind oder Enkelkinder einer der vielen Cousinen meiner Mutter gewesen sein. Oder besser gesagt, war es eigentlich so, dass es irgendwann nicht mehr da war. Nach Melissa wurde am Ende des langen Tages zuerst gerufen, dann sogar außerhalb der Wohnung gesucht. Mein kleiner Bruder fand die Kleine schließlich. Sie war über eins der vielen Papierkunststücke, die Uroma unermüdlich mit allen anwesenden Kindern vorführte, wohl eingenickt. Dabei musste sie von der Eckbank gerutscht sein und war friedlich eingerollt mit Daumen im Mund unter dem großen Küchentisch eingeschlafen. Ja, tatsächlich, an Melissa kann mein Bruder sich auch erinnern. Wir sind da. Es ist später Vormittag, also fast schon beste Mittagessenszeit. Wir finden problemlos einen Parkplatz vor der Kneipe, denn die meisten sind zu Fuß da oder mit der Bahn. Vorne im Gastraum am Tresen hocken Lutz und Eugen, die Schwiegercousins meiner Mutter, auf gut abgenutzten Barhockern, welche tapfer ihrem Gewicht standhalten. Sie ächzen gerade zwei Herrengedecke, also für jeden ein Bils, ein Korn, und bilden ein fröhliches Begrüßungskomitee. Meine Mutter wird mit den Worten »Mensch, Kerl, war bisse dünn« zweifach intensiv ans Herz gedrückt. Mein Vater erhält ein Herrengedeck und zweifach intensives Handschütteln und Schulterklopfen. Meinem Bruder wird etwas zu heftig auf den Kopf geklopft. Er macht eine Schnute, reißt sich aber schnell zusammen, um Kommentaren über Indianerschmerzen zu entgehen. Mir, der Achtjährigen, wie soll es anders sein, wird mit den Worten »Du bist aber nett Mädchen geworden« in die Wange gekniffen. Die Begrüßungsprozedur in der jeweils passenden Form werden wir pro Person heute noch ungezählte Male über uns ergehen lassen. Aufgrund der ungezählten Herrengedecke für meinen Vater wird später ausnahmsweise meine Mutter am Steuer sitzen. In weiser Voraussicht hat mein Vater das Auto gleich rückwärts eingeparkt, sodass meine Mutter später ohne die verhasste Kurbelei losfahren kann. Hinten in Heinzes Festsaal ist es schon proppenvoll. Hier finden sich weitere Herren, die dazugehörigen Frauen mit Kindern und Kindeskindern und vor allem das Geburtstagskind. Uroma hat den Platz am hintersten Ende eines langen Tisches eingenommen, vor Kopf, wie man sagt. Sie sieht irgendwie fremd aus. Sie sitzt schon, während alle anderen noch stehen oder rumlaufen, und wirkt dabei besonders steif und etwas verloren. Jetzt kapiere ich. Sie trägt ihre dicke Brille nicht und auch keinen Kittel. Außerdem ist das weiß getupfte Kleid blauer als sonst und der kleine Dutt aus dünnem grauem Haar wirkt besonders gut frisiert. Uroma trägt eine kleine Brosche und einen Extra-Ring mit Perle am Finger, also nicht nur den uns bekannten doppelten Ehering, der wie mit der Hand verwachsen aussieht. Mein Bruder und ich geben der Uroma vor schreckartig das feine Händchen, wie von einer der vielen umstehenden Cousinen geheißen, und gratulieren zum Geburtstag. Wir überreichen unsere selbstgebastelten Geschenke, einen Marienkäfer in Wachstropftechnik, mein Bruder, und ein detailliertes Pferdebild in Filzstift- und Wachsmischtechnik, ich. Da nimmt Uroma eine bunte Serviette vom Tisch, zupft zwei Stückchen ab, leckt ihre Zeigefinger an und klebt zwei bunte Papierfetzchen drauf. Spontan entspannen mein Bruder und ich uns und quetschen uns auf einen Stuhl neben Uroma. Es folgt eines unserer Lieblingsspiele, Uromas Zaubertrick mit dem schönen Titel »Es saßen zwei Täubchen auf dem Dach«. Diese Zeile raunt Uroma, während ihre uralten, faltigen Papierschnipselfinger auf die Wachstischdecke tupfen. Im wunderbaren Mix aus brandenburgischer und Ruhrgebietmelodie begleitet sie geheimnisvoll ihre Darbietung. Das eine fliegt weg, das andere fliegt weg. Die Hände fliegen hoch und landen wieder. Die Papierschnipseltauben sind auf magische Weise verschwunden. Das eine kommt wieder, das andere kommt wieder. Die Hände fliegen hoch und landen. Die Tauben sind tatsächlich zurückgekehrt. »Nochmal, nochmal«, erklingt ein mehrstimmiger Kinderchor. Und Uroma lässt sich nicht zweimal bitten. Es sitzen zwei Täubchen auf dem Dach. Inzwischen stehen vier weitere Kinder bei uns. Wir strengen unsere Augen enorm an, um das Rätsel zu ergründen. Vergeblich. So geht das viele Male. Im Hintergrund hört man die Cousinenschar kreischen. »Mensch, du bist auch fast hässlich vor Magerkeit. Gibt's denn im Münsterland nichts Anständiges zu essen?« Apropos Essen. Es ist jetzt 12 Uhr. Ohne größere Umschweife fährt das Personal Unmengen von Suppenschüsseln herein. Die Verwandtschaft sortiert sich auf wundersame Weise an die gedeckten Tische. Wir sind als Kleinfamilie einander gegenüber sitzend zusammen. Auf einer Seite neben uns finden sich Oma und Opa, auf der anderen der Onkel und die Tante aus Münster ein. Jetzt geht's los mit der Suppe. Sie ist kochend heiß. Ich mag keinen Eierstich, mein Bruder keine Markklößchen. Wir tauschen. Dabei kleckern wir ein bisschen. Keiner schimpft. Um uns gefräßige Stille. Nach kurzer Zeit werden die ersten Suppenteller nachgefüllt. Mein Bruder und ich sind schon satt. Jetzt werden Platten mit Schweinebraten, Rotkohl und Erbsen-Möhrengemüse hereingefahren. Dazu große Schüsseln mit Salzkartoffeln und Soße auf die Tische verteilt. Die Frauen geben das Essen in riesigen Portionen auf die Teller. Ich blicke zu Uroma rüber, die an ihrem Tischende sitzt. Sie wirkt absolut zufrieden und spachtelt wie die anderen Erwachsenen. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich versuche mit meiner Serviette den Täubchentrick. Ich kriege es nicht hin. Die Erwachsenen essen. Sie essen und essen. Sie nehmen nach. Sie trinken. Die Gespräche werden lauter, entspinnen sich jetzt über Tische hinweg. Die Männer der Verwandtschaft scheinen eine Art Fresswettbewerb abzuhalten. Boah, der Eugen, der hat das sechste Stück Braten. Meinst du, da sieht man dem Kerl an, dass der so essen kann? Ich finde schon. Das behalte ich aber lieber für mich. Mittlerweile sind wir beim Nachtisch, der sogenannten Herrencreme, angekommen. Mein Bruder und ich tauchen vorsichtig die Löffel in die puddingartige Speise. Bäh, Alkohol. Mein Bruder lässt sich unter den Tisch gleiten. Ich traue mich nicht, ebenfalls in den Untergrund zu rutschen, und arbeite weiter am Täubchentrick.
Wir hören eine Geschichte, genannt Wie die Uroma 85 wurde, von Iris Brandewiede, die ja auch unsere Corona-Chroniken geschrieben hat. Es geht um eine Familienfeier, in der vier Generationen zusammenkommen und die Geschichte der Älteren immer wieder durchscheint.
Der Lutz hat jetzt die fünfte Schüssel Herrencreme geschafft. Super, freut euch. Mir ist echt langweilig. Mein Bruder taucht nach seiner Expedition plötzlich gegenüber meiner Mutter wieder auf und schreit: Guck mal, Mama, die Hertha, die hat ein Bein wie du drei. Kurzes Stutzen, dann schallendes Gelächter. Zuerst an unserem Tisch und bald in der gesamten Festtagsrunde. Wir Kinder nutzen die gelöste Stimmung, um von den Tischen aufzustehen und uns erstmals an diesem frühen Nachmittag zusammenzurotten. Mit roten Wangen schleichen wir aus dem Festsaal in den Schankraum der Kneipe vorne. Hier steht das Objekt der Begierde, der Flipper. Bald findet sich ein betrunkener Onkel oder Schwippschwager, Cousin, der immer wieder 50 Pfennig nachwirft, damit die begeisterte Kinderschar im Alter von 2 bis 12 Jahren die silbrige Kugel durch die klackernden Hindernisse schießen kann. Allein kann kaum jemand die Maschine bedienen, denn dazu müsste man beide Seiten des Apparates mit den Händen erreichen und eine solche Spannweite haben die Kleinen noch nicht. Also arbeiten wir paarweise. Auf Kommando wird gedrückt und gespannt beobachtet, wie die Kugel flitzt. Die Wartezeiten bis zum eigenen Einsatz kann man sich prima damit vertreiben. Weitere angetrunkene Verwandte oder vollkommen Fremde, wer will es unterscheiden, um 10 Pfennig für den tollen Automaten mit den Erdnüssen zu bitten. Diese gibt es in rot glasiert und penetrant süß oder ölig geröstet und salzig. Die Beute wird unter dem Flipperautomaten verzehrt, wo es abenteuerlich klackert. Inzwischen werden die leeren Essensschüsseln und Teller aus dem Festsaal gerollt. Getränkerunden werden drinnen lautstark geordert und im Schankraum eilfertig bereitet. Wer des Flipperns müde ist, kann auch einfach der flotten Wirtin beim Zapfen zusehen oder sich todesmutig Regina, einen fies schmeckenden roten Sprudel an der Theke, bestellen. Das gelingt sogar einigen von uns und wird Uroma auf die große Rechnung geschrieben. Die Servierwagen werden mit großen Torten beladen und wieder zum Festsaal geschoben. Wir sind neugierig und folgen dem Tross. Bald haben wir uns bei diversen Verwandten durch diverse Sahneschnitten probiert und festgestellt, dass alles so ziemlich gleich nach Sahne und Zucker mit einem Schuss Alkohol schmeckt. Die Kinder kehren zurück zu Nüssen, Regina und Flipperspielen. Ich setze mich mit einer Papierziehharmonika an einen leeren Platz, verschnaufe ein wenig und beobachte beim Falten meine stämmigen Verwandten. Sie fressen und fressen. Lutz und Eugen sind im Wettstreit, wer mehr Stücke Sahnetorte schafft. Sie sind jetzt jeweils bei Nummer 6. Die Faszination des Ekels hält mich bei diesem Schauspiel. Dabei fällt mein Blick auf die Uroma. Sie ist an ihrem Tischende sitzend, eingenickt. Auf ihrem Busen prangt ein Soßenfleck und die Nadeln an ihrem Dutt beginnen etwas zu rutschen. Jetzt sieht sie beinahe wieder so aus wie sonst. Meine Oma und ihre Schwestern und Schwägerinnen sitzen in kleiner Runde in Uromas Nähe. Seit dem ersten Eierlikör brechen sie etwa alle 10 Minuten in solches Gelächter aus, dass sie ihre beschlagenen Brillen von den Nasen nehmen und putzen müssen. Wenn meine Oma so lustig ist, wirkt sie wie das Mädchen auf den Schwarz-Weiß-Fotos in Uromas Küchenvitrine. An diesem magischen Zeitraffer kann ich mich gar nicht satt sehen. Nach dem 7. oder 8. Eierlikör kommt der Moment, da das Erzähltempo sich verlangsamt, die Stimmen tiefer werden und die Frauen sich die Augen wischen. Die Gesprächsfetzen, unser Alfred und das Kind sind mir seltsam vertraut. Häufig habe ich diese Worte aufgeschnappt, nie habe ich dazu eine Frage gestellt. Ich kann ihren Schmerz über den gefallenen Bruder und die verlorenen Kinder so sehr fühlen, dass es kaum auszuhalten ist. Diese lebenslustigen Frauen wirken jetzt so verletzt und kindlich, dass ich sie am liebsten in den Arm nehmen würde. Aber ich bleibe, wo ich bin, denn ich kenne den Ablauf. 5 Minuten später kreischen sie schon wieder übermütig und reiben sich Lachtränen aus den Augen. Mein Opa und mein Onkel streiten über ihren gemeinsamen Garten. Mein Vater sitzt apathisch zwischen Lutz, Eugen, Fritz und Willi und hält sich an seinem x-ten Herrengedeck fest. Die Herren amüsieren sich prächtig und klopfen ihm bei jedem zweideutigen Witz so heftig auf beide Schultern, als hätte er ihn selbst erzählt. »Tollen Kerl, den du da hast«, wird es später meiner Mutter gegenüber heißen. »Also saufen kann er, nur essen, das könnt ihr da im Münsterland alle nicht.« Das Gesicht meiner Mutter leuchtet ähnlich dem meiner Oma. Sie hat ebenfalls rote Bäckchen und gackert unfassbar laut mit den Cousinen. Ihre überschäumende Heiterkeit ist so ansteckend, dass ich an meinem Beobachtungsposten kichern muss. Nur Hertha wirkt gerade etwas hektisch. Sie schaut unter alle Tische. In das Gackern der anderen Frauen fragt sie beherrscht, aber leicht panisch, »Hat einer die Melissa gesehen?« »Ich habe.« »Die war eben noch unterm Flipper«, sage ich mutig. Die Frauen scheinen jetzt erst wahrzunehmen, dass es eine Welt außerhalb ihrer kleinen Runde gibt. 3 Cousinen erheben sich schwerfällig von ihren Stühlen. Meine Mutter springt ebenfalls auf. Die 4 folgen mir in den Schankraum. Die Kinderschar steht am Flipper, pärchenweise die Knöpfe drückend. Das Gerät klackert und dudelt, die Spannung ist groß. Melissa ist nicht dabei. Ich quetsche mich durch die Spieler und schaue unter dem Flipper nach. Keine Melissa. Mein kleiner Bruder verquält gerade mit Hilfe einer Salzstange etwas Eierlikör, Regina und Salznüsse in einem Bierglas. Er fühlt sich ertappt. Ich sage aber nur, dass wir Melissa suchen und lasse ihn in seinem Versteck sitzen. Wir fragen die 12-jährigen Jungs, die mittlerweile wie selbstverständlich bei den Männern an der Theke hängen und über Fußball fachsimpeln. Sie haben Melissa nicht rausgehen sehen. Zur Vorsicht machen sie sich aber auf, um draußen nach dem eventuell entlaufenen Kleinkind zu schauen. Hertha befragt ihren Schwager, der mit einem Herrengedeck an der Theke steht und eben noch mit den großen Jungs diskutiert hat. Er kann sich an nichts erinnern. Herthas kunstvoll toupierte Frisur wirkt etwas derangiert. Ihr schwarzer Kajal beginnt zu verschwimmen. Ich habe Angst, dass sie gleich weinen wird. Meine Mutter versucht, sie zu beschwichtigen. »Deine Melissa geht doch nicht ganz alleine nach draußen. Die finden wir schon. Weißt du noch, wie sie bei Oma unterm Tisch...« Weiter kommt sie nicht, denn Hertha heult ungehemmt los. »Aber unter den Tischen ist sie nicht, da habe ich doch geguckt.« In diesem Moment kommt mein Bruder sehr würdevoll aufgerichtet aus dem engen Flur, der zu den Toiletten führt. An seiner Hand führt er ein tränenverschmiertes kleines Mädchen, das vom Fleck weg in die Arme seiner Mutter gerissen und abgeküsst wird. Dem kleinen Helden wiederum wird unsensibel auf Kopf und Schultern geklopft. bis eine der Frauen auf die Idee kommt, ihn auf einen Barhocker zu heben und ein Dunkelbier zu bestellen. Mein Bruder wächst innerlich um mehrere Zentimeter, als er seine Heldentat beschreibt und dabei weltmännisch an seinem Dunkelbier nippt. Ich habe mir gedacht, wo die wohl sein könnte, die Melissa, und unter den Tischen habe ich sie nicht gefunden und da musste ich mal aufs Klo. Aus dem Frauenklo kam so ein Trommeln raus, da bin ich reingegangen und da hat die Melissa hinter einer Tür geweint und konnte nicht raus. Ich habe gesagt, wie man drehen muss, dass die Tür aufgeht, aber das hat sie nicht verstanden. Dann bin ich nebenan auf den Klodeckel und von da an der Wand hochgeklettert, das war hoch, aber die Melissa hat gelacht. Auf der anderen Seite bin ich auf den Spülkasten vom Klo wieder runtergestiegen und da konnte ich die Tür von innen aufmachen. Hertha würde meinen Bruder jetzt sicher gern küssen. Sie reißt sich aber unter sichtlicher Anstrengung zusammen, kramt in ihrer Rocktasche, drückt ihm einen zerknüllten 5-Mark-Schein in die Hand und sagt mit noch leicht wackeliger Stimme, das tust du schön in eine Spardose. So viel Geld hat mein Bruder noch nie besessen. Ich spüre einen stechenden Neid. Immerhin hatte ich ihn auf Melissas Spur gesetzt. Doch ich zeige geistige Größe und zerstöre den Augenblick nicht, sondern blicke sogar voll Respekt auf meinen kleinen Bruder. Dann suche ich mir ein ruhiges Plätzchen. Mein Onkel und mein Opa sitzen noch genau wie beim Essen einander gegenüber und lassen sich über den schmalen Tisch mit fleckigem Tischtuch nicht aus den Augen. Sie haben sich am Gartenthema festgebissen, entnehme ich ihrer zischenden Konversation. Das fühlt sich nicht gut an. Trotzdem lasse ich mich still bei ihnen nieder und staple feuchte Bierdeckel zu Kartenhäusern. Mein Onkel will die alten Obstbäume fällen und Opas wackelige Laube abreißen, sagt er. Er meint, das Obst mache viel zu viel Arbeit und der alte Schrott sei sowieso abrissreif. Mein Opa schweigt. Mein Onkel möchte stattdessen einen Zierrasen anlegen, sagt er, und ein anständiges Gartenhaus im Stil einer japanischen Pagode bauen. Keine Ahnung, was das sein mag. Ich frage aber lieber nicht nach. Ich liebe es, die dicken süßen Kirschen des alten Baumes vom schiefen Wellblechdach aus zu pflücken, wenn die Zweige voll beladen über mir hängen. Ich liebe es, mich in der Laube zwischen alten Gartenmöbeln zu verstecken, die so herrlich muffig riechen. Ich bin von ganzem Herzen auf Opas Seite. Das behalte ich aber lieber für mich. Leider ist Opa viel zu kurzsichtig, um meinen verschwörerischen Blick aufzufangen. Mist, nicht aufgepasst. Mein Kartenhaus stürzt ein. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wir feiern noch ein paar Stündchen weiter. Die einen mit Flippern und klebrigen Getränken, die anderen mit immer neuen Herren- und Damengedecken, Schulter- und Schenkelklopfen, schmutzigen Witzen und noch dreckigerem Lachen. Um 18 Uhr schläft Uroma fest und die meisten Erwachsenen sind stockbesoffen. Meine Mutter nur ein bisschen, sie muss ja noch fahren. Meinen Bruder befreien wir sanft von Melissa, die nicht mehr von der Seite ihres Retters weicht. Mein Vater, mein Bruder und ich schlafen auf der Rückfahrt ein. Es war ein schönes Fest.
Wir hörten eine Geschichte gelesen und geschrieben von Iris Brandewiede, die uns in eine vergangene Zeit versetzte, in der die Flüchtlinge nicht aus Afghanistan, sondern aus Brandenburg kamen, in der man in einer Gaststätte Suppe mit Eierstich und Markklößchen serviert bekam, Herrengedecke aufgetragen wurden und Kinder einfach Teil des Ganzen waren.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.